Hello and welcome to the podcast series called Auf Messerschneide by your fellow hosts Felix Riemenschneider and my beloved sister
Julia Riemenschneider. Hallo.
Ich kann eigentlich ein bisschen besser Englisch reden, aber ich wollte es ein bisschen gestellt mit schlechtem Englisch auch machen. Habe ich mir gerade spontan überlegt. Denkt ihr wirklich spontan oder denkt ihr, ich überlege mir das vorher? Na, kann jeder jetzt mal für sich selber beantworten.
Oder spricht Felix vielleicht wirklich so Englisch?
Perhaps, I don't know.
Who knows?
Who knows? So, I know that wir sind beide Ärzte aus Leidenschaft, aber es gibt wie immer auch heute wieder einiges, über das wir reden müssen. Und ich denke, liebe Julia, wir gehen doch direkt in Medias Res oder möchtest du noch etwas an die Schneidis da draußen verlautbaren, bevor wir anfangen?
Ja, hallo und herzlich willkommen wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank auch für das Feedback zur letzten Folge, das uns ereilt hat. Wir waren ja in unserer letzten Folge in der Apotheke und hatten ein tolles Interview mit unserer Cousine Caroline und haben auch von unserer Tante diesbezüglich, die ja auch Apothekerin ist, eine tolle Nachricht erhalten. Vielen Dank dafür an der Stelle, liebe Beate.
Und liebe Grüße.
Sie als Apothekerin hat auch uns nochmal beigepflichtet, dass das gut recherchiert war und den ganzen so entspricht, wie wir es wiedergegeben haben. Ja, wir haben noch ein bisschen was ja auf unserer Instagram-Seite auch geteilt hierzu. Vielleicht, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut gerne nochmal rein.
Und hört gerne nochmal rein, wenn ihr es noch nicht angehört habt.
Und hört auch gerne nochmal rein.
Und Julia hat auch nochmal reingeschaut und zwar in die Apotheke und damit ihre Hausaufgaben gemacht, um mich direkt mal selbst hier auszucallen. Ich habe es nämlich nicht gemacht. Ich stand zwar vor der Apotheke, aber bin nicht reingegangen, habe mich nicht getraut.
Ich bin tatsächlich gestern nochmal hingefahren, weil wir hatten uns ja selbst gefragt, was es in der Apotheke unseres Vertrauens eigentlich an präventiven Angeboten gibt. Und ja, da wollte ich natürlich besser sein als der Felix, wie sonst auch, und habe meine Hausaufgaben einfach gemacht. Bin gestern nochmal hingeradelt und hatte da ein ganz nettes Gespräch mit einer lieben Apothekerin in der, kann man ja eigentlich auch sagen, Arnsburger Apotheke hier in Frankfurt.
Haben wir
ja
letztes Mal auch gesagt.
Stimmt, in Bornheim-Mitte und ja, habe mich mal erkundigt, was dort so angeboten wird und war überrascht. Also es war nochmal ein Ticken mehr tatsächlich, als wir in unserer letzten Folge besprochen hatten. Neben Blutdruckmessung, Blutzuckermessung, Gewichtsmessung machen die, gab es auch noch tatsächlich DEXA-Messung. Also die machen
Knochendichte-Messung.
Das gibt dann halt, die sammeln dann halt zu einem Termin eine Anzahl an KundInnen, die da Interesse dran haben. Das ist natürlich noch eine Zusatzleistung, wo man noch etwas dazu zahlen muss. Aber da kann man tatsächlich seine Knochendichte messen lassen. Gefäßwiderstände messen die auch zum Teil, also auch an gesonderten Terminen. Und ansonsten, genau, Medikamentenpläne überarbeiten die auch. Was Caroline uns ja schon erzählt hatte, auch Schulungen bezüglich Medikamenteneinnahme gibt es dort ebenfalls. Und natürlich beraten sie jeden gerne in jeder Situation.
Also ein richtiges Gesundheitszentrum.
Genau. Und eine Sache, die ich tatsächlich auch mal selbst in Angriff genommen habe, das fand ich auch sehr gut. Die haben auch immer wieder Termine, wo Kosmetikerinnen vorbeikommen, weil die ja auch sehr viele Hautpflegeprodukte anbieten, wo man auch eine Hautanalyse machen kann und nochmal speziell auf einen zugestimmt Pflegeprodukte erhalten kann.
Ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, aber ich finde, Julia hat eigentlich eine gute Haut.
Ja, mittlerweile. Danke. Aber okay. Ich habe ein bisschen was drauf gemacht.
Hat auf jeden Fall an einigen Weihnachtsfesten unserer Teenagerjahre war es immer ein heißes Thema.
Ja, und ist es auch immer ganz gut mittlerweile, das spielt mir in die Karten. Ja. Ich habe ja auch eine relativ glänzende Haut immer mal wieder.
Ich auch.
Aber Glow is in, Leute. Glow is in, deswegen da kann ich echt mal mit dem Trend gehen. Ich shine mal wieder hier.
Glow with the flow.
Glow with the flow.
Okay. Kurz vor der Sommerpause ist auch noch unser Bundeskanzler mit dem Glow geflowt und hat sich mal geäußert zur Einheitsversicherung und der eine Absage erteilt. Wer sich noch erinnern kann, wir hatten es auch in der Folge 51 mal behandelt, über den Koalitionsvertrag beziehungsweise auch in den Wahlprogrammen davor, dass die CDU sich natürlich gegen eine Einheitsversicherung, also gegen eine Zusammenlegung der privaten und gesetzlichen Versicherungen stimmt und möchte, dass alles so bleibt, wie es ist, sich nichts verändert. Und Merz sagte dazu halt, am Ende des Tages, wenn sie den Mercedes verbieten, wird der Golf teurer und meinte damit, wenn man das abschafft, wird es nicht billiger werden, weil ja die Privatversicherten tendenziell ja auch eine einkommensstarke Gruppe ist und es dadurch nicht automatisch für alle billiger werden würde, sondern die Beiträge dann einfach trotzdem weiter steigen würden und das nicht die Lösung des Problems sei und er weiterhin daran verwies, an diese Gruppe, die ja jetzt ins Leben gerufen wurde, die Kommission zur Stabilisierung der GKV, Beiträge und sagt, da würden wir uns dann in den Gesetzgebungsprozess begeben nach der Sommerpause und dann wird's weitergehen. Weiter geht's auch mit der elektronischen Patientenakte. Und zwar laut dem Hausärzteverbund nach unten. Die waren nämlich von der drohenden Bruchlandung der EPA. Wir berichteten auch hierzu in einer früheren Folge mal und die Tagesschau hat das jetzt nochmal am 22.07. aufgegriffen. Und hier wurde der Vorsitzende des Bundeshausärzteverbundes Markus Bayer zitiert und der sagte gegenüber der Rheinischen Post: Der elektronischen Patientenakte für alle droht eine Bruchlandung. Die Zahl der aktiven Benutzer ist ernüchternd. Weiter sagte er dann noch: Wenn die Verantwortlichen weitermachen wie bisher, dann wird eines der wichtigsten versorgungspolitischen Projekte der letzten Jahre langsam aber sicher scheitern. Dann habe ich natürlich gedacht, okay, dann wollen wir mal sehen, warum das jetzt nicht so gut klappt, beziehungsweise weiter in dem Artikel stand dann auch mal, wie viele Leute das wirklich nutzen. Und da gibt es verschiedene Krankenversicherungen, die da Zahlen zu veröffentlicht haben. Einmal die Techniker Krankenkasse, die haben 11 Millionen Patientenakten angelegt und davon werden ungefähr 750.000 verwendet. Und damit sind die noch Spitzenreiter. Bei der Barmer sieht es mit 7,8 Millionen angelegten Akten und 250.000 Nutzern nochmal schlechter aus. Und die AOK, die kackt komplett ab, um das mal salopp zu formulieren.
Sehr plakativ.
25 Millionen angelegte Akten und 200.000 Nutzer. Das ist wohl unter anderem daran, liegt unter anderem daran, dass es wohl sehr schwierig ist, sich da wohl auch zum Teil für zu registrieren und sich da überhaupt für anzumelden, beziehungsweise sich dafür freischalten zu lassen, dass das auch dann geht. Ich weiß nicht, was hast du damit jetzt schon für Erfahrungen gemacht, Julia?
Also ich muss sagen, ich glaube, von PatientInnenseite herrscht da relative Gleichgültigkeit. Also die wenigsten sind jetzt dem negativ gegenüber gestimmt. Eher im Gegenteil, dass man positiv überraschen kann, wenn man Menschen darauf anspricht und sagt, okay, wir laden jetzt ihre Laborwerte hier zum Beispiel hoch oder können auch andere Dokumente da drin sammeln.
Ja.
Also da habe ich jetzt wenig Widerspruch erfahren, aber man muss natürlich aktiv hinterher sein. Ne? Also ich glaube, wenn man da jetzt nicht aktiv auch als Arzt oder Ärztin darauf achtet, dass man die Möglichkeit jetzt hat, eben diese Patientenakte zu befüllen, kann ich mir auch vorstellen, dass das etwas ist, was komplett im Sand verläuft.
Das hatte auch der Vorsitzende von dem Hausärzteverbund gesagt und auch gemeint, man muss halt einfach besser aufklären. Die Versicherungsträger müssen halt einfach die Patienten informieren. Mhm. Dann kann das auch eine deutliche Erleichterung sein im Alltag. Aber wenn man halt einfach das so nebenher laufen lässt, dann passiert da einfach
gar
nichts.
Genau.
So wie immer. So, der Change kommt nicht von allein.
So ist es nämlich. Aber ich denke, im Alter würde man auf jeden Fall das sehr begrüßen, wenn man einen Ort hat, wo seine ganzen, vor allem seine ganze Gesundheitsgeschichte gespeichert ist. Ne? Zum Beispiel auch, wenn man ins Pflegeheim geht, ins Altenpflegeheim. Und auch da gibt es diesbezüglich wieder News. Und zwar ist erst am 22.07. eine Tagesschau-Schlagzeile erschienen. Pflege im Heim kostet erstmals mehr als 3.000 Euro. Und das sind dann im Vergleich zum Vorjahr im Juli 2024 insgesamt schon 237 Euro pro Person im Monat mehr, was eben für die Pflege von älteren Angehörigen draufgeht. Und Gründe werden auch genannt, nämlich wie überall auch steigende Personal- und Lebenshaltungskosten. Wir merken es ja, glaube ich, auch alle in unserem Umfeld, ne, wie wir vielleicht auch beim Essen gehen schon merken, die Preise sind gestiegen, ne, Strom wird teurer, alles wird teurer. Und da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass man eben auch in der Pflege eine Preissteigerung erwartet. Und das ist auch die passende Überleitung für unsere heutige Folge. Und wir gehen nämlich heute mal rein in die Altenpflege und schauen auch in ein Altenpflegeheim rein. Denn schon seit mehreren Wochen berichtet ja die Gesundheitspolitik und auch wir als der AMS-Podcast über die geplanten Änderungen in der Finanzierung von zu pflegenden Menschen. Und da gab es auch schon im Juni 2025 eine Schlagzeile zu. Direkt aus dem Gesundheitsministerium hieß es nämlich: Die Gesundheitsministerin erhöht auch den Druck auf Bundesfinanzminister Lars Klingbeil aus der SPD wegen der finanziellen Lücken in der Pflegeversicherung und ist nach eigenen Aussagen mit Klingbeil bereits im Gespräch. Die finanzielle Situation der Pflege spitzt sich weiter zu. Das Jahr 2024 hatte die soziale Pflegeversicherung mit einem Defizit in Höhe von 1,5 Milliarden Euro abgeschlossen. Und auch schon hier im ersten Quartal 2025 haben wir einen Fehlbetrag von ungefähr 160 Millionen Euro, obwohl ja sogar die Beiträge angepasst wurden, ne, um 0,2 Prozentpunkte zu Jahresbeginn. Und deswegen kündigte die Frau Wagner auch schon großzügig wieder an, dass es zwei Gesetzesentwürfe geben soll im Hinblick auf die Pflege, welche in Kürze dem Kabinett vorgelegt werden. Ja, da sind wir sehr gespannt. Ne? Also wir haben ja auch schon häufiger jetzt in den News drüber berichtet, dass sich da was tut oder tun soll auf jeden Fall. Aber man sieht schon wieder, puh, das ist ein ordentliches Finanzierungsloch, was sich da aufgetan hat und was auch wieder gestopft werden will. Und auch wenn jetzt hier im Bereich von Pflege und vor allem auch Altenpflege enormer Restaurierungsbedarf herrscht, wollen wir heute natürlich mal gucken nochmal, woran das genau liegt, was sich da vielleicht schon in den letzten Wochen und Monaten getan hat. Und wir haben ja auch schon mal ausführlich in einer früheren Folge über die Pflegefachkräfte, insbesondere im Krankenhaus, gesprochen und wollen heute aber auch nochmal, wie gesagt, in der Altenpflege schauen, wie es da so läuft. Wir haben auch in den letzten Monaten und im letzten Jahr ja mit unserem eigenen Opa die Erfahrung gemacht, was das bedeutet, wenn mehr Pflege in Anspruch genommen werden muss und eine Pflegeeinrichtung zu suchen. Und da haben wir auch selbst gemerkt, ich glaube von unserer eigenen Einstellung her und natürlich dann auch mal von der Einstellung unseres Opas her, das ist dann immer so ein bisschen mit dem, oh je, das ist jetzt die Endstation, das ist ja das Schlimmste, was mir passieren kann. Aber wir sprechen außerdem am Schluss im Interview noch mit Hendrik Gies, dem Pflegedienstleiter eines Altenpflegeheims hier in Frankfurt, darüber, was vielleicht auch so ein Aufenthalt in einem Pflegeheim im positiven Sinne nochmal bedeuten kann. Ja, und ich glaube, wir fangen dann auch direkt einmal an, was eigentlich Altenpflege bedeutet, weil ich glaube, es wird dann doch immer relativ synonym für die gesamte Pflege am Menschen verwendet.
Exactly. Wir haben es ja jetzt auch schon in der Einleitung gehört, da wurde wieder von Altenpflege, Pflegeheim, Altenheim, Pflegealtenheim gesprochen. Und ich glaube, da gibt es einfach ein paar Unterschiede, die es sich lohnt, am Anfang einmal klarzumachen, weil bis wir diese Folge gemacht haben, beziehungsweise ich die gut recherchierten Infos von der Julia bekommen habe, war mir das in dem Sinn auch nicht bewusst. Also, kurz zur Differenzierung. Ein Altenheim ist eine Wohnform für ältere Menschen, die primär auf Gemeinschaft und sozialen Austausch ausgerichtet ist. Während auf der anderen Seite ein Pflegeheim speziell auf die Bedürfnisse pflegebedürftiger Menschen zugeschnitten ist und eine umfassendere pflegerische Versorgung bietet. Obwohl, wie gesagt, die Begriffe oft synonym verwendet werden, gibt es halt wichtige Unterschiede in Bezug auf die Schwerpunkte, die in den verschiedenen Unterkünften angeboten werden. Einmal das Altenheim, wie gesagt, Fokus soziale Gemeinschaft, Unterstützung im Alltag, Freizeitangebote. Hier sind oder sollten leben natürlich ältere Menschen, die Unterstützung bei der Bewältigung ihres Alltags benötigen, aber nicht zwingend pflegebedürftig sind. Ich hatte jetzt so ein bisschen im Kopf vielleicht alte Menschen, die keine Angehörige haben. Also, weil, wie gesagt, wir haben ja auch meinen Opa und oder unseren Opa unterstützt, beziehungsweise die Mama. Und das sind ja, glaube ich, viele Leistungen, die er hätte nicht mehr selber machen können, die aber trotzdem ermöglicht haben, dass er zu Hause lebt. Die Leistungen, die dann im Altenheim geleistet werden, sind halt Grundpflege, Unterstützung der Haushaltsführung, Freizeitangebote und auch die Möglichkeit halt zu einer sozialen Interaktion mit irgendwelchen Sommerfesten, Kaffeeklatsch, Singverein und so weiter. Die Wohnsituation, meistens halt eigene Wohnungen oder Apartments, in denen die Bewohner dann weitgehend selbstständig leben können. Und auch da gibt es wieder unterschiedliche Bezeichnungen. Auch ein Altenheim wird bezeichnet als Seniorenheim, Seniorenresidenz oder Altersheim. Ich sage auch immer gerne Seniorenresidenz, auch wenn der Opa mit Sicherheit nicht mehr in einem Altenheim, sondern in einem Pflegeheim lebt. Hier sieht es nämlich noch ein bisschen anders aus. Der Fokus ist natürlich hier auf eine umfassende pflegerische Versorgung für Menschen, die halt schon eine Form von körperlicher Einschränkung haben, sei es durch Demenz oder auch zum Beispiel einen Schlaganfall, die sich einfach nicht mehr pflegerisch selbst versorgen können, die dann auch im Endeffekt die Zielgruppe sind, wegen einer Erkrankung oder Behinderung halt, wie gesagt, eine Einschränkung haben, die sie pflegerisch auf eine Unterstützung angewiesen sind. Hier geht es bei der Leistung natürlich über die Grundpflege hinaus, nämlich auch in die Behandlungspflege, auch die Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme, Medikamentenverabreichung und auch die Mobilisation. Hier wohnen die Bewohner meistens in Einzelzimmern, in denen dann die Pflegekräfte sie rund um die Uhr betreuen. Auch hier gibt es wieder andere Bezeichnungen für Altenpflegeheim oder auch Kurzzeitpflegeeinrichtungen. Das sollten euch schon mal Begriffe sein, die ihr wahrscheinlich schon mal gehört habt. Zusammenfassend lässt sich auf jeden Fall sagen, ein Altenheim bietet eine Wohnform für ältere Menschen mit begrenzter Pflegebedürftigkeit, während ein Pflegeheim halt eine spezialisierte Einrichtung für Menschen mit intensivem Pflegebedarf ist. Die Grenzen sind dann hier natürlich wieder fließend und viele Einrichtungen bieten natürlich auch eine Kombination aus beiden Modellen an.
Sehr schön. Das hat, glaube ich, nochmal vielleicht ein bisschen Klarheit geschaffen. Wo es auch viel Klarheit gibt, sind die allgemeinen Zahlen, die wir uns natürlich auch heute wieder angucken wollen. Im Hinblick auf unsere immer älter werdende Bevölkerung ist auch klar, wir brauchen natürlich immer mehr Pflegefachkräfte, die sich um die Pflege und Versorgung kümmern können. Und deswegen haben wir jetzt nochmal genau hingeschaut, was für Pflegefachkräfte wir genau eigentlich haben, vor allem auch eben speziell jetzt in der Altenpflege. Insgesamt lag der Anteil der Ausländer an den sozialversicherungspflichtigen beschäftigten Pflegefachkräften im Jahr 2014 noch bei 6%. 2024 hatten wir jetzt schon einen Anstieg auf 18%. Ne? Das ist ein Plus von 222.000 Beschäftigten auf insgesamt 307.000 Beschäftigte. Also insgesamt kann man tatsächlich auch sagen, in dieser Branche liegt damit der Durchschnitt am Ausländeranteil über dem Niveau von allen Berufen hinweg, ne, die es in Deutschland eben gibt. Und seit 2022 wird das Beschäftigungswachstum in der Pflege ausschließlich auch nur noch tatsächlich von Ausländerinnen und Ausländern getragen. Also deutscher Nachwuchs ist hier sehr rar an dieser Stelle. Und wir haben halt, wie gesagt, eine sehr, sehr große Zuwanderung und eben auch eine Zuwanderung an ausländischen Arbeitskräften. Auch wenn häufig Sprachbarrieren und auch vor allem die Berufsanerkennung eine ganz, ganz große Hürde darstellen. Interessant ist das Ganze auch im Hinblick auf die Zahl der im Zuge der EU-Freizügigkeit in Deutschland beschäftigten Pflegekräfte. Er hat sich von 50.000 auf knapp 100.000 erhöht. Das ist ein Anstieg um 100%, muss man sagen. Und ja, das ist, glaube ich, das, was halt leider Gottes auch mal sehr, sehr häufig kritisiert wird, ne, muss man ganz ehrlich sagen, auch durch die ganze deutsche Bevölkerung hinweg, ne, dass einen keiner mehr versteht, egal wo man hinkommt. Aber wir können, wie gesagt, eigentlich dankbar sein dafür, dass es Menschen gibt, die freiwillig nach Deutschland kommen und uns eben in der Pflege unterstützen. So, jetzt ist ganz interessant, wie kommt es denn zu diesem Zuwachs?
Hier gibt es ein Programm, was wir auch schon mal in der Folge 7 genannt haben, und zwar die sogenannte Triple Win-Initiative, nenne ich es jetzt mal, von verschiedenen Einrichtungen in Deutschland. Das ist eine Kooperation der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und der zentralen Auslands- und Fachvermittlung ZAV, der Bundesagentur für Arbeit, zur nachhaltigen Gewinnung von Pflegekräften aus dem Ausland. Hintergrund, wie die Julia es ja gerade schon gesagt hat, wir haben auf der einen Seite einen Bereich in Deutschland mit der Alten- und Krankenpflege, wo wir einen großen Fachkräftemangel haben, und auf der anderen Seite im Ausland sitzende Menschen, die keinen Job haben im Endeffekt, nämlich arbeitssuchende Pflegekräfte, und da wurde halt diese Initiative ins Leben gerufen, und Triple Win heißt, es soll ein Gewinn für alle drei Säulen in diesem Programm halt sein, und zwar einmal die Arbeitgeber, die gewinnen, nämlich sprachlich und fachlich gut vorbereitete Pflegekräfte. Triple Win soll den Arbeitgebern in Deutschland bei der Auswahl, Anerkennung und Integration zur Seite stehen. Die Einrichtungen profitieren davon und können offene Stellen dann mit hoffentlich gut qualifizierten Personal besetzen. Auf der anderen Seite die ausländischen Pflegekräfte, die erhalten eine berufliche und persönliche Perspektive, sollen durch ein faires und transparentes Vermittlungsverfahren auch von unerwünschten Nebeneffekten wie halt Lohndumping und oder Verschuldung geschützt werden. Und die Pflegekräfte aus dem Ausland sollen auch die gleichen Rechte und Pflichten haben wie deutsche Pflegekräfte. Ich finde es schon mal gut, dass das drinsteht, aber ich finde es auch traurig, dass es drinstehen muss, muss ich sagen. Hm. Weil ich fand, also ist schon natürlich ein gutes Programm, aber ich finde es schon schlimm, wenn auch Leute ausgebeutet werden, um dann am Ende so einen Job machen zu müssen. Und die dritte Säule, die Herkunftsländer profitieren durch eine Entlastung ihres eigenen Arbeitsmarktes, und die verpflichten sich auch bei dieser Triple Win Initiative, sich an dem Verhaltenskodex der Weltgesundheitsorganisation zur internationalen Rekrutierung von Gesundheitsfachpersonal zu orientieren, damit es halt auch alles fair über die Bühne geht und jetzt nicht irgendwie unfair da abgeworben wird. Und damit soll halt im Endeffekt vermieden werden, dass durch die Migration von Pflegekräften nach Deutschland ein Fachkräftemangel in den Partnerländern ausgelöst wird. Also dass auch nur das abgeworben wird, was auch abgeworben werden kann. Da gibt es verschiedene Länder, die da teilnehmen. Das sind auf der einen Seite zum Teil europäische Länder wie Bosnien-Herzegowina, aber auch ganz weit entfernte Länder wie die Philippinen, Tunesien, Indonesien, Indien, Jordanien und inzwischen auch Menschen aus Vietnam, die für diese dreijährige Pflegeausbildung gewonnen werden können. Und seit 2013, wo das Projekt angefangen hat, konnte auch eine große Zahl von Menschen über dieses Programm gewonnen werden, und zwar mittlerweile von knapp 5.000 auf mittlerweile 52.000. Also schon eine nicht unsignifikante Zahl, die über diese Triple Win-Verfahren nach Deutschland gekommen sind. Bei den vietnamesischen Auszubildenden, die jetzt gerade erst dazugekommen sind 2019, hat sich die Zahl auch dadurch mehr als verdoppelt und liegt dann aktuell bei etwas mehr als 4.000. Finde ich bis jetzt eine ganz gute Entwicklung, aber reicht es aus, Julia?
Da kann man ganz klar sagen, die Prognose sagt leider nein. Bis zum Jahr 2049 voraussichtlich werden das sind jetzt unterschiedliche Quellen, aber 280.000 und 690.000 Pflegekräfte immer noch fehlen. Also ich meine, das ist jetzt eine sehr große Range, aber nichtsdestotrotz viel zu viele, die fehlen. wir können nur hoffen, dass das Projekt weiter gut anläuft und wir vielleicht noch ein bisschen Support dazu gewinnen können. Was aber auch ein Problem ist auf der anderen Seite, ist natürlich, dass auch die Pflegekräfte, die wir jetzt schon haben, zum Teil oder viele in Teilzeit arbeiten. Ne? Weil das ist einfach ein Knochenjob. Man kann es sich vorstellen, ne? Man muss da körperlich anpacken können. Und das geht natürlich auch an einem selber nicht spurlos vorüber. Deswegen sieht man auch da, dass einfach deutlich mehr Menschen in der Pflege in Teilzeit arbeiten, um sich natürlich auch selber zu schützen. Deswegen bleibt jetzt vor allem abzuwarten, wie die Versicherung aus der von Frau Waken verordneten Kur zurückkehrt und wie man sich das Ganze dann überhaupt noch leisten soll bei Kosten von über 3.000 Euro im Schnitt laut den aktuellen Zahlen, die wir ja eingangs vorgestellt haben.
Auch da fand ich, um das noch kurz anzumerken, wieder so witzig, wenn man sich nochmal zurückerinnert, vor ein oder zwei Folgen haben wir auch im News-Teil gesagt, dass wir ja überrascht wurden, dass auf einmal 500.000 Leute mehr pflegebedürftig geworden sind. Und da wollten wir jetzt, da haben wir damals schon gesagt, ja, das ist alles kalter Kaffee und bekannt und jetzt auch hier nochmal. Das sind einfach Prognosen, die so sicher sind wie das Amen der Kirche am Ende. Wir werden alle immer älter werden, wir leben hier immer noch komplett privilegiert mitten in Europa, auch wenn es immer alles so düster aussieht, aber die Leute werden älter werden und wir werden mit Sicherheit, wenn es nicht 280.000 sind oder nicht 690.000, werden wir dann halt 500.000 brauchen. Also das heißt, man kann ja ein bisschen unterplanen, muss ja nicht 690.000 Pflegekräfte suchen, aber man kann ja vielleicht mal 500.000 suchen.
Ja.
Oder? Also.
Ist so.
Naja.
Ja, oder man muss halt auch ganz ehrlich sagen, man wertet den Pflegeberuf wieder auf, sodass vielleicht auch mehr aus Deutschland einfach diesen Beruf ergreifen wieder. Ne?
Aber da hatte man ja auch diese Initiative, das hatten wir in der Folge 7 auch gesagt, mit der gemeinsamen Ausbildung, was wir jetzt heute nicht nochmal sagen werden, was ja dann auch wieder kritisiert wurde, weil das ja dann die Leute von der Altenpflege wieder ferngehalten hat, weil die ja in der gleichen Ausbildung dann eher sich für die stationäre Pflege entschieden haben und nicht für die Kranken- oder Altenpflege, weil man dann am Ende im Beruf weniger verdient. Ne? Naja, wo man auf jeden Fall viel, nicht viel verdient, aber viel Geld für braucht, ist halt für die Finanzierung seines Pflegeheimplatzes. Und zwar, was ich auch nicht wusste, es gibt keinen festen Platz oder keinen festen Preis prinzipiell für einen Platz im Pflegeheim, sondern jeder Betreiber kalkuliert da individuell die Kosten für sein Haus selbst, muss allerdings von den Pflegekassen und den Sozialbehörden dann die Preise im Endeffekt genehmigen lassen. Also ein bisschen Mauschelei wird da schon dabei sein, aber schon wird schon mal überprüft wenigstens. Zwar zahlen die Pflegekassen Zuschüsse auch zu den Kosten für die Pflege und je länger man im Heim lebt, was ich auch nicht wusste, umso höher fällt dann die Unterstützung aus. Das heißt, es wird im Verlauf billiger werden, wenn man länger im Pflegeheim lebt. Jedoch müssen natürlich alle Pflegebedürftige auch in die eigene Tasche greifen. Es ist eine Teilkaskoversicherung, haben wir auch schon, hat die Frau Waken ja auch schon gesagt. Je nach Pflegegrad übernimmt dann die Pflegekasse monatlich Leistungen, die dann an den Betreiber bezahlt werden. Und es ist dann von Pflegegrad 1, der halt ja im Endeffekt so gut wie gar nichts bringt, bis Pflegegrad 5, wo man dann voll pflegebedürftig ist. Nur mal zur Orientierung, unser Opa mit Schlaganfall, Diabetes, Demenz ist Pflegegrad 4. Das heißt, ich glaube, die Mama hat mal gesagt, wenn er noch essen kann selbstständig, bleibt er im Vierer drin. Und daran richten sich dann auch die Vergütungen. Genau, und nach dem Willen des Gesetzgebers sollen halt, wie gesagt, Menschen mit Pflegegrad 1 möglichst nicht in der stationären Pflege leben, sondern wahrscheinlich dann eher im Altenheim. Und wollen sie es dennoch, also die Leute gerade mit Pflegegrad 1, gilt für sie halt ein deutlich höherer Eigenanteil. Und zwar kriegen sie nur 131 Euro bezuschusst, bei Pflegegrad 2 sind es dann schon 800 Euro und bei Grad 5 dann etwas mehr als 2.000 Euro.
Prinzipiell kann man ja, glaube ich, auch sagen, die Verteilung ist ja ungefähr 80-20, ne? Also 80% aller pflegebedürftigen Menschen werden ja auch noch zu Hause in irgendeiner Form unterstützt oder gepflegt. Ne? Und die anderen 20% sind ja überhaupt in solchen stationären Einrichtungen wie eben Altenheim oder Altenpflegeheim dann untergebracht.
Ja.
Also das Ziel ist immer noch die Ambulante, weil es halt einfach günstiger ist. Und
weil es auch nicht, also weil wir dann natürlich noch mehr Pflegekräfte bräuchten.
Auch das, ja.
Ja. Was auch noch ganz interessant war, was ich ja eben schon kurz gesagt hatte, der Eigenanteil wenn man länger im Pflegeheim wohnt, der sinkt. Und zwar gilt da seit dem Januar 2024, im ersten Jahr trägt die Pflegekasse 15% zum Eigenanteil bei, im zweiten Jahr 30%, im dritten Jahr 50% und ab dem vierten Jahr 75%. Also das heißt, das ist schon deutlich, wie dann die Summe auch ansteigt. Das heißt, hier muss jetzt langfristig gesehen, wird man da schon finanziell stark entlastet, aber gerade für diese kurzfristigen Sachen und viele Leute haben halt einfach nicht viel Geld gespart, sind die Kosten schon sehr hoch. Aber auch da ist es so, dass natürlich längst nicht alle Pflegebedürftigen das selbst bezahlen können und das Geld für den Heimplatz selber aufbringen können. Und wenn die eigenen Reserven dann bis auf höchstens 10.000 Euro verbraucht sind, übernimmt das Sozialamt die verbleibenden Kosten. Da Da wird allerdings auch immer geprüft, was Angehörige für ihre Verwandten zahlen können und die müssen dann gegebenenfalls auch noch bezuschussen. Und das heißt, wenn man ein Jahresbruttoeinkommen von über 100.000 zum Beispiel hat, dann muss man auch dazu zahlen zu den Wohnkosten, die dann eben im Alten- oder Altenpflegeheim anfallen. Und wie gesagt, manchmal gibt es einfach keine andere Möglichkeit. Die zu betreuenden Menschen müssen ins Heim, wie bei unserem Opa halt auch letztes Jahr.
So sieht's aus. Es ist also nicht ganz günstig, vor allem eine stationäre Pflegeeinrichtung zu finanzieren. Aber manchmal gibt es nun mal einfach keine bessere Möglichkeit und eine zu betreuende Person muss ins Heim. Ungefähr jeder Fünfte, haben wir ja gesagt, lebt aktuell in einem Altenpflegeheim. Und wie die Lage da aussieht, erfahren wir jetzt gleich im Interview. Was mir an der heutigen Folge auch noch ganz wichtig ist, ist auch nochmal zu sagen, dass es eben keine Endstation ist. Und ich glaube, was man einfach nicht vergessen darf, was für einen enormen Effekt das einfach auf die soziale Integration auch von einem Menschen nochmal haben kann. Ne? Also, und man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist super teuer, das steht außer Frage, aber nichtsdestotrotz muss man sich ja auch immer überlegen, ne? Auch zu Hause muss man natürlich Strom, Essen etc. bezahlen und dass das natürlich sich auch auf die Preise eben in einer Pflegeeinrichtung auswirkt, ist selbstverständlich. Doch man bekommt eben viel, viel mehr als eben nur einen Platz zum Schlafen, sondern vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen Freude, Abwechslung, soziale Bereicherung. Und das schauen wir uns jetzt eben genau an. So, dann hallo und herzlich willkommen, lieber Hendrik. Wir haben es eingangs schon erwähnt, du hast dich heute bereit erklärt, als Pflegedienstleiter im Justina von Kronstetten Altenpflegeheim hier in Frankfurt mit uns zu sprechen und uns nochmal den Beruf der Altenpflege etwas näher zu bringen und auch ganz aktuell zu berichten, wie die Lage vor Ort ist. Hallo.
Genau, hi, hallöchen.
So, lieber Hendrik, vielleicht kannst du uns einmal vorab kurz erzählen, wie du denn überhaupt zu dem Beruf gekommen bist. Wir haben ja schon mitbekommen, es gibt ja wirklich einiges an Not und einige Löcher zu stopfen, was Personal betrifft. Wie kamst du denn damals eigentlich in den Job?
Ich würde es so sagen, ich komme aus einer Pflegedynastie, weil irgendwie alle in der Pflege so sind aus der Family. Also meine Mutter arbeitet in der Klinik, meine Schwester ist gerundete psychiatrische Fachkraft. Meine Tante hat einen eigenen ambulanten Pflegedienst, meine Cousine arbeitet dort, meine andere Cousine ist auch gelernte Pflegehelferin. Irgendwie sind alle irgendwie in Kliniken oder in der Altenpflege. Und dann dachte ich damals so, erst mal meinen Hauptschulabschluss fertig und dann musst du irgendwie weitermachen. Dann habe ich meinen Realschulabschluss im Bereich Medizin und Gesundheit gemacht, 2 Jahre lang. Und mir war eigentlich schon ziemlich schnell klar, ich möchte irgendwie einen medizinischen Beruf machen. Mit dem Bildungsstand konnte ich kein Medizin studieren, logischerweise. Und dachte, okay, was mache ich, Krankenpflege oder Altenpflege? Und habe mich dann tatsächlich für die Altenpflege entschieden und habe dann mit 15 angefangen, in der Altenpflege zu arbeiten und habe dann aber, ich glaube, 6 Monate vor meinem Examen gedacht, nee, hör auf.
Ach ja.
Das ist nicht der Job, mit dem ich glücklich werde. Das kann ich nicht mein Leben lang tun. Dann gedacht, ich werde Schlipsträger. Ja, ich gehe zur Deutschen Vermögensberatung, ich werde Banker oder was auch immer. Genau, das habe ich dann 12 Monate gemacht. Und dann habe ich gedacht, nee, das kann nicht sein.
Also zweimal um 180 Grad gedreht.
Komplett.
Okay.
Und habe mich irgendwie selbst reflektiert und habe dann gedacht, okay, was ist das, was du willst? Und dann bin ich zurück tatsächlich zur Altenpflege gekommen und habe dann vor 13 Jahren hier in Frankfurt, hier in dem wunderschönen Haus, meinen Examen von vorne begonnen. Also nicht irgendwie nochmal in der Mitte eingestiegen, sondern komplett von vorne. Ich habe gesagt, ganz oder gar nicht. Genau, und habe dann mein Examen gemacht und habe dann nach dem Examen ein paar Jahre lang hier als ganz normale Pflegekraft, Altenpfleger im Tagdienst gearbeitet, im Nachtdienst. Genau. Und vor 5 Jahren wurde ich dann stellvertretend oder erstmal Assistenz der Pflegedienstleitung und wurde dann zur stellvertretenden Pflegedienstleitung vor ungefähr 1,5 Jahren und habe dann jetzt dieses Jahr im Januar die Pflegedienstleitung komplett übernommen. Genau, weil.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Kann man noch gratulieren.
Das kann man tatsächlich, ja. Weil mein Vorgänger nach 27 Jahren, oder 28 mittlerweile, hat er die Einrichtung hier aufgemacht und ist jetzt in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Und genau, ich durfte das Baby dann sozusagen übernehmen im Januar. Genau. Seitdem bin ich in der Altenpflege, habe Weiterbildung gemacht, dann halt im Bereich der Pflegedienstleitung, im Bereich der palliativen Versorgung habe ich eine Weiterbildung gemacht, was so ein großes großes Ding für mich immer, wo mein Herz so für schlägt. Genau, und seitdem bin ich jetzt hier seit 13 Jahren in der Einrichtung.
Ja. Sehr schön. Genau. Du hast ja gesagt eingangs, dass es ja schon eine bewusste Entscheidung war, wirklich in die Altenpflege speziell zu gehen.
Ja.
Ne? Warum Altenpflege und nicht unbedingt jetzt so der Klassiker Pflege im Krankenhaus, zum Beispiel auf Station?
Weil es mir zu unpersönlich ist, so würde ich es ausdrücken. Also es ist schon, die Leute kommen zur Diagnostik, die Leute werden operiert, ähnliche Sachen werden gemacht, dann kommen die vielleicht nicht auf die Geriatrie, auf die Geri, dann werden die ein bisschen aufgepäppelt, dann gehen die wieder. Und es ist mir einfach zu unpersönlich, dieses schnelle Rein und Raus. Und für mich war selbst klar, ich möchte zum Menschen eine Beziehung und eine Bindung aufbauen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich gehe in die Altenpflege. Da ist auch nicht immer alles gleich, ja. Aber man lernt Menschen ganz anders kennen. Man lernt Gewohnheiten anders kennen. Man lernt Rituale kennen, einen Rhythmus. Und das finde ich irgendwie, oder fand ich damals schon viel besser. Und es hat irgendwie einen familiäreren Charakter. Also man wächst irgendwie auch als Pflegekraft mit den Bewohnenden einfach zusammen.
Mhm.
Und das war so mein großes Ding, wo ich einfach gesagt habe, nee, ich gehe nicht in die Krankenpflege.
Schön. Also schöner Gedanke, ne? Ich glaube, das hatten wir vorhin ja auch schon mal angesprochen gehabt, dass es ja manche Menschen auch einfach abschreckt, weil sie ja Angst haben vor dieser Anonymität unter Umständen auch, ne, weil man ja schon sein gewohntes Umfeld verlässt. Und wer weiß, dann ist man nur einer von vielen. Aber das ist natürlich umso schöner zu sehen, dass ja Pflegekräfte dann auch wirklich die Motivation haben und das Bedürfnis haben, auch seine Bewohner besser kennenzulernen.
Ne? Definitiv, ja. Definitiv. Und das ist hier auch total wichtig. Wir sind so klein und es ist uns total wichtig, dass es wirklich so auch einen familiären Charakter hat, ja, dass hier jeder für jeden da ist. Und auch die Bewohner untereinander haben das gleiche Gefühl. Das wollen wir denen auch vermitteln, dass sie sich wirklich hier zu Hause fühlen dürfen und können.
Mhm.
Und das ist mir schon immer sehr wichtig gewesen. Und auch ich als Mitarbeiter habe das immer als wichtig empfunden, mich hier auch wohl zu fühlen. Und nicht unbedingt, ich würde nicht sagen, zu Hause zu fühlen. Ja. Zu Hause ist immer zu Hause, ja, wenn ich von der Arbeit nach Hause gehe und meine Klamotten ausziehe. Aber mich trotzdem wohlzufühlen, ein gutes Arbeitsumfeld, ein gutes Arbeitsklima zu haben, wo ich nicht mit Bauchschmerzen hingehen muss. Mhm. Ja.
Wie viele Bewohner sind hier denn genau eigentlich und wie viele Pflegekräfte?
Wir haben 47 Einzelzimmer, somit auch 47 Bewohner im besten Falle. Natürlich kann es auch mal passieren, dass mein Zimmer frei ist, was selten der Fall ist. Genau, 47 Bewohner auf 6 Etagen verteilt. Du, ich kann dir jetzt gerade gar nicht genau sagen, wie viele Pflegekräfte da sind, weil es sind eigentlich immer zu wenig.
Das ist ja der Klassiker. Ich
würde es einfach so stehen lassen, würde sagen, zu wenig.
Mhm.
Aber es ist vollkommen ausreichend. Ich denke, dass der Personalschlüssel weiterhin dennoch besser ist wie in manch anderen Pflegeeinrichtungen, wo man wirklich von der Hand in den Mund lebt.
Mhm.
Ja, als Pflegekraft, wo man wirklich... Ich kann da einfach ganz nah berichten von meiner besten Freundin, die hier in Frankfurt in der Pflegeeinrichtung arbeitet, die sich um 47 Bewohner zu dritt morgens kümmert. Ja, und sie ist alleine examinierte Fachkraft. Das bedeutet, sie muss alle Wundbehandlungspflegen machen, Visiten, Behandlungspflege, Spritzen, Medikamente verteilen.
Boah.
Dann kommt noch ein Notfall inzwischen und das zerren wir hier schon ein bisschen auseinander. Ja, also da haben wir schon irgendwie personell eine bessere Besetzung, weil das auch unser Anspruch ist zu sagen, wir wollen, dass es hier eine bedürfnisorientierte Pflege ist für die Menschen, die hier leben und die wirklich ihren Alltag weiterhin selbst gestalten können und wir uns darauf anpassen. Also hier muss niemand um 8 Uhr beim Essen am Tisch sitzen, sondern wir passen uns da einfach an. Hier kann auch erst um 10 Uhr gefrühstückt werden.
Schön. Ist ja dem einen oder anderen auch einfach wichtig, muss man sagen, ne? Und Lebensqualität.
Ja, ja, definitiv. Und ich glaube, also wenn mich morgens jemand um 8 Uhr wecken würde, um 7 Uhr wecken würde und sagen, so, Sie müssen jetzt mal aufstehen, Sie müssen jetzt runter in den Speiseraum, Sie müssen frühstücken, da würde ich den Vogel zeigen. Ja,
ja, ist so.
Ja, wir kriegen es ja bei unserem Opa auch mit, wenn der sagt, ja, nee, ich habe jetzt keine Lust aufzustehen oder lass mich liegen, dann so what, dann ist es so.
Ja.
Das ist ja auch die persönliche Freiheit, die man den Leuten ja auch gestatten muss, denke
total.
Ich.
Und weißt du, wenn neue SchülerInnen hier anfangen, dann erkläre ich denen immer, also das ist nicht ein Zimmer, wo die drin leben, sondern das ist deren Wohnung.
Ja.
Also die bezahlen hier wirklich viel Geld.
Klar.
Mit einer Vollversorgung, mit von A bis Z allem. Und ich möchte auch nicht zum Beispiel, dass einfach Menschen in mein Zimmer reingebrettert kommen oder meine Nachbarn einfach in meiner Wohnung stehen, sondern dann sollte man schon klopfen. Und ich finde, die Leute sollen sich hier wohlfühlen und die Leute sollen sich hier selbst verwirklichen können und sollen ein ganz normales Leben, so wie wir es alle führen dürfen, auch wenn man in einer Pflegeeinrichtung lebt.
Ja.
Ich muss sagen, eine Sache, die mir auch neu war, als ich jetzt ja angefangen habe, auch hier immer zu arbeiten und regelmäßig vorbeizukommen, dass ja auch viele wirklich sagen, man geht nur als Arzt oder Ärztin vorbei, wenn man aufgefordert wird. Ne? Ja. Ich dachte nämlich, es wäre tatsächlich so, wenn man zuständig ist als Arzt oder Ärztin, es gibt definierte Besuchszeiten oder Visiten, wo man hingehen muss. Ja. Nee, genau. Ja. Ne? Und dann sind die Bewohner natürlich auch da und haben mitzumachen. Ne? Aber es ist wirklich sehr, ja, so blöd es halt klingt, ne? Aber wie es halt im Krankenhaus ist, ja. Ne? Dann platzt ja auch zu jeder Tages- und Nachtzeit rein, wenn du
das
halt deine
das
Visite
ist,
machen
das
musst.
Ist, ne? Das ist ja anders, ja. Du hast dann natürlich nicht alle, jedes Mal, wenn du da bist, genau. Sondern du hast dann wirklich nur, wenn der Bedarf da ist.
Genau.
Ne? Ja. Das ist, ja das ist irgendwie auch sinnvoller. Ich glaube, es ist für dich ja auch als Person, die hierher kommt, als Ärztin, hast ja auch einen straffen Zeitplan. Ja, du musst auch Dinge einhalten und uns geht es ja nicht anders. Mhm. Ja, also wir müssen ja auch irgendwie den Tag weitermachen. Auch die Fachkraft, die gerade dann in der Visite ist, die hat ja dann noch einen ganzen Rattenschwanz, der hinten dran kommt, wenn ich so nennen darf.
Ja. Das glaube ich. Ne? Du hattest es ja schon erwähnt, hier geht es ja gerade eigentlich Thema Personalmangel. Mhm. Aber dadurch, dass du ja auch schon so lange da bist, hast du das auch gemerkt, was jetzt das generelle Bild widerspiegelt, dass immer zunehmend vor allem ausländische Pflegekräfte vor allem den Pflegemangel auffangen?
Ja und nein. Also hier in der Einrichtung war es schon immer so, dass das sehr Multikulti war. Also dass viele Mitarbeitenden aus vielen Ländern kommen und kamen und da waren und aber ja, vermehrt merkt man, dass natürlich Menschen aus anderen Ländern viel mehr in die Altenpflege kommen oder in die Pflege generell, wie aus Indien zum Beispiel. Das ist, glaube ich, so das, was am präsentesten gerade für mich ist, dass wir wirklich Fachkräfte viele aus Indien bekommen oder Pflegekräfte. Ja, das sehe ich definitiv, dass es mehr Leute gibt, die aus dem Ausland zu uns kommen. Ja.
Und findest du die Zusammenarbeit funktioniert gut, also nicht nur unter den KollegInnen, sondern auch zwischen den Bewohnerinnen und Pflegekräften?
Ja, also ich finde, es gab nie ein Problem damit. Es gibt natürlich teilweise sprachliche Barrieren, wo man natürlich irgendwie was machen kann. Man kann Deutschkurse anbieten und ich weiß, es gibt auch zum Beispiel Kranken- und Altenpflegeschulen oder Pflegeeinrichtungen, Pflegeschulen, die tatsächlich fachspezifische Deutschkurse anbieten, also für den Pflegebereich Deutschkurse anbieten. Das kann man machen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Kollegen sich untereinander so gut helfen, dass wir wirklich Mitarbeitende haben, die mit wirklich nicht so guten Deutschkenntnissen hierher kamen oder gekommen sind, wo sich es einfach die Jahre rüber dann einfach weiterentwickelt haben, weil sie jeden Tag mit so vielen Leuten hier im Kontakt waren und dann einfach so viel an deutscher Sprache dazugelernt haben. Bei den Bewohnern habe ich noch nie Probleme erlebt. Also, dass die Bewohner gesagt haben, so, der spricht kein Deutsch, das geht, will ich nicht. Mhm. Noch nie hier erlebt.
Ja, ich glaube, das sind ja so die klassischen Beispiele, wo ich auch immer denke, so, wenn man das einmal ein bisschen in der näheren Interaktion erlebt hat, dann hat keiner damit ein Problem eigentlich. Habe ich auch noch nie erlebt, im Krankenhaus auch noch nicht.
Doch, aber im Krankenhaus fand ich es erst recht, ehrlich gesagt. Also, ich weiß noch, meiner letzten Arbeitsstelle, wo ich gearbeitet hatte, weil wir hatten auch relativ viele Pflegekräfte eben aus Indien tatsächlich oder Sri Lanka. Ja. Und das wurde super kritisiert. Ne? Also, gerade von den PatientInnen, die waren da sehr forsch teilweise auch und waren dann immer gleich auf der Schiene, so, die spricht kein Deutsch, versteht mich nicht. Und da gab es viele Reibereien. Echt? Leider.
Also da kann ich aber auch nur von hier sprechen. Ja. Also ich habe auch, ich weiß, als ich meine PDL-Weiterbildung gemacht habe, hatte ich auch ein Mädel im Kurs, die mir erzählte, die hier in der Klinik arbeitet in Frankfurt, die erzählte, sie haben auch viele, viele Pflegekräfte aus Indien bekommen, die Anerkennung bekommen haben zur Fachkraft. Und die sagen, das tut mir so leid, aber ich kann die nicht loslassen, weil ich habe das Gefühl, die sind noch nicht so weit, dass ich sie loslassen kann.
Ja.
Als Fachkraft. Aber das hatte ich tatsächlich noch nie. Ja, und also wirklich auch toi, toi, toi auf Holz klopfen. Auch mit den Wohnenden hier gar noch nie ein Problem.
Ja. Okay, voll schön.
Also, weil ich hatte, also meine Erfahrung ist eher so, dass die Vorurteile stark sind in der Berufsgruppe selbst. Ja. Also, dass dann eher, sag ich mal, deutsche alteingesessene Pflegekräfte, die das dann mit, sag ich mal, Misstrauen eher beäugen, wenn dann jemand kommt, der vielleicht aus Indien ist oder so. Und dann
sind mittlerweile froh, dass überhaupt jemand
natürlich, kommt. Natürlich. Ja, also sind wir alle. Also genau, ich bin dankbar um jeden. Ich finde, das ist auch einfach eine Form der Wertschätzung, die dazugehört. Ich versuche jeden mit seinem Namen anzusprechen und, weißt du, weil ich Also ich finde, es ist eine Form der Wertschätzung. Und ich bin dankbar wirklich für jeden, der sich noch für den Beruf entscheidet. Egal, ja, ob es die stationäre, ambulante oder Pflege im Altenheim ist, ist egal. Ja. Also ich bin da wirklich für jeden dankbar, der das noch freiwillig macht.
Ja, ist total Jacke wie Hose. Also ich bin, bin sehr dankbar. Und natürlich gibt es, also wir haben auch Leute, die sind ewig lang schon in dieser Einrichtung als Mitarbeitende und jetzt mal von der Nationalität mal abgesehen, aber wir sind einfach froh, wenn einfach Menschen nachkommen, die sagen, ich mache diesen Beruf mit Leidenschaft und mit Herz und ich bin mit voll allem dabei. Und das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Also da müssen wir, muss man irgendwie die Vorteile, die man vielleicht hat, einfach ein Stück nach hinten schieben. Und da bin ich sehr froh, Mitarbeitende hier zu haben, die wirklich das zurückstellen und sagen, ey, cool, dass du da bist. Egal, welche Sexualität, welche Hautfarbe, welche Nationalität. Du wirst hier aufgenommen, komm rein. Schön, dass du da bist.
Super schön. Was ich, was mich mal interessieren würde noch, du hast ja schon mal angerissen, ne, dass ihr natürlich auch viele medizinische Aufgaben übernehmt, ne, gerade als examinierte Pflegekraft. Geht es natürlich auch um die Versorgung mit Medikamenten, Wundversorgung, Körperpflege natürlich sicherlich auch bei dem einen oder anderen großes Thema. Aber ich habe letztens auch bei einem Bewohner einen Kegelpokal entdeckt im Regal. Und wie läuft das denn eigentlich ab? Also wir haben es bei unserem Opa ja auch schon mitbekommen, es gibt schon ja ein ausgedehntes Freizeitangebot, dann immer wieder irgendwelche Aktivitäten im Heim selber, vielleicht auch mal außerhalb. Wer macht das denn dann eigentlich alles noch?
Also das machen auch wir. Okay. Also wir zeichnen uns schon aus, dass wir sehr, sehr viele Veranstaltungen hier in der Einrichtung haben. Also du hast gerade schon gesagt, ja, Kegeln zum Beispiel. Gibt es einen Wanderpokal zum Beispiel. Mittwochs ist Ausflugtag. Dann machen wir Ausflüge jetzt zum Beispiel Seligenstadt, Klostergarten heute. Dann Schifffahren auf dem Main, samstags Koch- und Backgruppe, dienstags und ich, wenn mich jemand von der Tagesbetreuung jetzt hört, bitte nehmt es mir nicht übel. Ich glaube, es ist montags und donnerstags, ist Gruppengymnastik, Aromatherapie, basale Stimulation. Was haben wir noch alles? Gespräche und Spiele, Lesezirkel. Also dann suchen die Bewohnenden immer mit einer Dame zusammen ein Buch aus, was passend, wo am besten auch noch einen Film von gibt. Dann ist nämlich immer so, wir lesen ein Kapitel, schauen ein Kapitel Film. So, also das, wir haben schon echt viele Veranstaltungen. Wir haben sehr viel Kunstveranstaltungen hier in der Einrichtung. Das bedeutet Orgelkonzerte, Klavierkonzerte, Operetten, Opernstücke, Geigenmusik, JazzmusikerInnen, die hierher kommen.
Wahnsinn.
Genau. Also hier wird schon wirklich sehr viel gefeiert auch. genau, weil wir den Leuten einfach irgendwie auch was bieten wollen. Das war damals oder war uns wichtig, dass es auch so weitergeführt wird, wie ich das eben schon mal gesagt habe, mein vorheriger Vorgänger hat das vor 28 Jahren aufgemacht und auch die neue Einrichtungsleitung, Geschäftsführung hat ja auch erst letztes Jahr mit übernommen und hat auch die Stelle von der Person übernommen, die das mit meinem vorherigen vor 28 Jahren aufgemacht hat. Und
Wahnsinn.
Die haben zusammen dieses Kind großgezogen. Da standen vor allem auch diese Veranstaltungen immer ganz weit vorne mit dabei. Und ich glaube, es war nie der Zweifel, dass wir das nicht weitermachen werden, weil es für uns genauso wichtig ist, dass wir den Menschen einfach weiterhin irgendwie ein bisschen Kultur und Spaß hier bieten können.
Oh.
Und Beschäftigung. Und ich weiß noch, werde nie vergessen, da kam eine Angehörige ganz aufgebraust in mein Büro und sagte, mein Vater hat keine Zeit. Und das ist so fürchterlich. Ich sage, wie, ihr Vater hat keine Zeit? Er sagt, das müssen Sie sich mal vorstellen. Dann sagt mein Vater zu mir, nee, du kannst morgen nicht kommen, weil da bin ich hier beim Turnen und dann Mittagessen dann nachmittags ist Eiskaffee.
Ja.
Du kannst morgen nicht kommen. Ja, es tut mir leid. Ja, und das, also
ist ja positiv.
Ist positiv. Ja. Ist schon ganz schön.
Aber schön, dass ihr dann auch dabei seid. Ne? Also ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch was das nochmal persönlicher natürlich macht, was du ja auch eingangs schon meintest, dass man halt nicht nur auf so einer Arbeitsebene dann sich kennenlernt, sondern halt auch privat. Ne?
Ja, total. Tatsächlich. Ja. Ne? Das ist irgendwie immer ganz cool.
Mhm.
Die Mitarbeiter sind immer dabei, ob aus der Tagesbetreuung, aus der Pflege, aus der Küche, aus der Verwaltung, aus der Führungsebene, jetzt ich oder die Einrichtungsleitung und Geschäftsführung, wir sind eigentlich immer dabei.
Ja. Vielleicht eine Frage nur dazu. Ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich ist es aber nicht, also man zahlt ja seinen Betrag dann hier für das Pflegeheim, das ist aber alles nicht integriert.
Nein,
das muss man natürlich dann auch noch zuzahlen.
Nein. Also es ist schon alles, also man muss nicht extra dabei bezahlen für die Veranstaltungen.
Nee. Ausflug auch nicht?
Nee.
Wow, okay. Dann kann ich auf jeden Fall verstehen, weil ich habe schon viele...
Nee, ist keine Sonderleistung.
Wow, okay. Nee. Viele Patientinnen auch gehabt, die hierher wollen, muss man ganz ehrlich sagen, was ich sehr schön finde, weil dann das doch, also zum Beispiel unserem Opa ja sehr negativ immer behaftet war, nochmal aus dem Haus ausziehen, aus der Wohnung rausgehen, ne? Und ich meine, wenn man aber weiß, was man auf der anderen Seite unter Umständen bekommen kann und auf der Habenseite kann, ne, also ist es ja tausendmal besser, als alleine irgendwie zu Hause zu sein.
Definitiv.
Habt ihr sehr viele Anfragen und wenn ihr Anfragen habt, wie lange ist da so die durchschnittliche Wartezeit?
Ja, wir haben viele Anfragen. Die Wartezeit kann ich dir nicht sagen, weil ich puste die Kerze leider nicht aus.
Ja.
Ja, das hört sich jetzt doof an, das ist so.
Das wissen wir auch.
Wir haben natürlich Kurzzeitpflegeplätze, aber meistens haben wir oft Leute, die zur Kurzzeitpflege kommen und direkt verlängern in die Langzeitpflege. Mhm. Ja, also das ist, kann ich keinen groben Zeitraum sagen. Es kann 2 Wochen sein, es kann aber auch ein Jahr sein, es kann 4 Monate sein, es kann 3 Monate sein. Das ist ganz unterschiedlich. Ja.
Okay. Siehst du denn bei irgendwelchen Tätigkeiten, die ihr so macht als Pflegekräfte, Unterstützungsbedarf? Also wo du dir vorstellen könntest, okay, das kommt hier irgendwie zu kurz, vielleicht könnten wir da auf ehrenamtliche Mitarbeiter bauen.
Also ehrenamtliche Mitarbeitende oder grüne Damen zum Beispiel oder sowas, ja, die sind, das ist nie verkehrt, weil es natürlich auch Menschen gibt, die gar nicht so den Kontakt zu anderen BewohnerInnen wollen, die eher zurückgezogen leben wollen oder die einfach aber trotzdem Gespräche haben möchten. Also das, sowas finde ich immer ganz schön, wenn man vielleicht hier in die Einrichtung kommt und sagt, hey, würde mich angebieten, einmal die Woche zu kommen, vielleicht mit jemandem mal spazieren zu gehen und mich zu unterhalten oder gerne mit zu Ausflügen kommen. Ja, wir haben Leute, die immobil sind und im Rollstuhl sitzen, einfach zu sagen, hey, ich komme mit zu einem Ausflug und ich würde dann einfach einen Rollstuhl schieben, wenn wir da jetzt irgendwie im Palmgarten spazieren gehen oder sonst wo. Ich glaube, da wäre schon natürlich ein großer Unterstützungsbedarf immer da. Ja.
Okay. Aber gibt es auch Sachen, die ihr sagt, wo ihr sagt, das könnt ihr jetzt aktuell aufgrund der, sag ich mal, des Mangels auch nicht mehr umsetzen, weil also ich will jetzt nicht anfangen, die Sachen negativ zu drehen oder so, aber man hat ja schon, oder das werdet ihr ja auch, oder hast ja auch selber gesagt, der Mangel ist ja schon spürbar. Und was hat es für euch für Auswirkungen auf euren Alltag?
Stress?
Ja.
Ja, definitiv. Ja, na klar, ja. Also ich sag mal, wir versuchen das weiter abzudecken. Und natürlich gibt es eine Zeitarbeitsfirma, wenn es auch uns trifft ist. Ja, auch wir müssen zeitweise mal eine Zeitarbeitsfirma holen. Wenn jetzt zum Beispiel unsere Krankenstände einfach massiv hoch sind, wir müssen die Versorgung und Pflege der BewohnerInnen trotzdem gewährleisten, dann bleibt uns nichts anderes, wie eine Zeitarbeitsfirma zu holen. Dennoch machen wir keine Abstriche. Wir versuchen, das gleiche Level weiterzufahren. Ja, und dann bleibt es vielleicht auch mal nicht anders, dass die Pflegedienstleitung halt ein bisschen länger bleibt. Ja, aber das mache ich gerne.
Klar, auf jeden Fall.
Ich glaube, in der Pflege generell hat sich einfach viel mehr getan und es kommt einfach viel mehr auf die Altenpflege einfach auch zu und auch auf Dinge, wo die Altenpflege nicht drauf ausgelegt ist. Auch der Ausbildungsstand der Altenpflege nicht drauf ausgelegt ist.
Ja.
So von den Bewohnern, die neu zu uns kommen. Ja, also auch krankheitstechnisch, Krankheitsbilder, die einfach, wo Mitarbeitende in der Altenpflege nicht drauf geschult wurden. Ja, wir können, klar, Demenz, Alzheimer, Parkinson, das haben wir alles gelernt. Wir sehen aber, also meine Meinung, ich weiß nicht, wie das die ZuhörerInnen sehen, ich sehe immer mehr Menschen mit akuten psychischen Erkrankungen, die herkommen. Massive psychische Erkrankungen, bipolar-affektive Störungen, Schizophrenien, Borderline, massive Depressionen kriegen wir immer, immer mehr. Und da sind teilweise Fachkräfte in der Altenpflege gar nicht so gut für ausgelegt. Ja, vor allem auch so der Gerontopsychiatrie.
Ja.
Ja, das ist massiv.
Klar.
Die wir gar nicht zu handeln wissen dann teilweise, wo wir echt dann schon das Ethiknetzwerk hier in Frankfurt mit ins Boot holen mussten, um Ethikberatungen zu machen, weil wir nicht mehr wussten, wie sollen wir ethisch richtig handeln und sowas. Also es ist schon massiv.
Ja, ist ja bei uns im Krankenhaus auch immer wieder so. Wir haben auch eine große Geriatrie und die haben dann extra auch so eine gerontopsychiatrische Intensivstation. Mhm. Also wo die dann auch ein Intensivbett haben, wo die halt dann für Leute, die wirklich, blöd gesagt, gar nicht mehr klarkommen, dann da wirklich also maximal intensiv betreut werden können.
Ja, und das sind halt so Dinge, die so gerade, also wo ich das Gefühl habe, das kommt jetzt so auf die Altenpflege richtig, richtig schon echt drauf zu. Und da muss auf jeden Fall richtig Energie mit reingesteckt werden. Ja. Und da müssen die Mitarbeitenden einfach unfassbar viel geschult werden. Ja, wie kann ich damit umgehen? Was gibt es für Möglichkeiten hier in der Einrichtung? Weil einen Psychiater zu finden oder einen Psychologen für die Einrichtung, dass unmöglich. Hier jemand herkommt, ist fast wirklich unmöglich. Das ja. ist wirklich, und du kannst halt natürlich, ihr wisst auch nicht einfach jemanden in der Psychiatrie schicken. Mhm. Ja.
Aber vielleicht auch wirklich eigentlich wichtig, also dass man auch in der Allgemeinmedizin da vielleicht nochmal ein bisschen eine Rückfallebene schafft.
Ne? Ja.
Das muss man klipp und klar sagen. Also ich persönlich kenne mich jetzt da auch nicht super aus und wir haben ja auch schon häufiger über den einen oder anderen gesprochen. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was viele Berührungsängste unter Ärztinnen und Ärzten auch hat und wo wir uns, glaube ich, auch an die eigene Nase eben, oder ich, du jetzt nicht unbedingt, aber greifen können und sagen können, okay, da kann man noch ein bisschen fitter werden, weil der Bedarf ist definitiv enorm. Ne?
Ja.
Das muss man echt sagen.
Der wird mehr.
Ja.
Der wird mehr.
Ja, also das stimmt schon und dass man sich dann da richtig gut mit den Medikamenten auskennt. Ich werde dran arbeiten, ich hab's verstanden.
Toi, toi, toi.
Ohne euch jetzt euer Gespräch abzuhören, das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Thema für eine andere Folge.
Ja.
Was mich aber nochmal interessieren würde, ist, wir haben jetzt auch über den Mangel ja noch mal ein bisschen gesprochen. Mhm. Und was ja immer so ein bisschen auch mal wieder gesellschaftlich im Raum, in den Raum gestellt wird, ist das Thema mit einem freiwilligen sozialen Jahr, was verpflichtend ist, jetzt auch gerade im Rahmen wieder der vielleicht Einführung einer Wehrpflicht, wird es ja auch wieder ein Thema werden. Und da gibt's ja auch unterschiedliche Meinungen zu. Da interessiert mich auch, sag ich mal, von einer Meinung an der Front. Wie sieht's aus? Was würdest du sagen, wenn jetzt ein Pflichtjahr kommen würde, würde euch das was bringen, entlasten, mehr Aufmerksamkeit?
Also ich weiß nicht, ob eine Wehrpflicht wiederkommt.
Nee, aber,
das weiß ich nicht.
Das soll nicht das Thema sein, aber da in dem Zusammenhang wird es ja dann automatisch mitgenannt.
Ich finde es nicht verkehrt, so ein freiwilliges soziales Jahr zu machen, weil ich glaube, es gibt sehr oft junge Menschen, die noch orientierungslos sind, die nicht wissen, wo soll meine Reise hingehen. Wenn ich jetzt nochmal zurückschaue vor 15, 16 Jahren, also ich bin jetzt 30 Jahre alt, so wie die meisten in meinem Alter. Wenn ich zurückschaue, auch ich war orientierungslos und ich wusste nicht, will ich das überhaupt? Wo soll es hingehen? Ich mache es, ich höre auf. Und dann zu sagen, ich mache ein freiwilliges soziales Jahr und schaue es mir einfach mal an, ein Jahr lang, um dann vielleicht zu sagen, ich steige ein.
Ja.
Und das hatten wir tatsächlich damals hier auch. Wir hatten, also ich kenne das jetzt nicht mehr, weil ich vom Hören sagen, weiß ich, dass es hier Mitarbeitende gab, die haben ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und haben dann gesagt, ja, ich mache die Ausbildung, ich bleib hier. Ja. Und warum nicht? Ich glaube einfach auch, um jungen Menschen eine Perspektive und vielleicht Orientierung auch zu geben. Warum nicht?
Ja.
Ja, wäre cool.
Und ich finde vielleicht auch so ein Stück weit halt wieder das Thema Awareness einfach. Ne? Mhm. Also ich meine, es ist halt wirklich, finde ich, schon immer ein sehr stigmatisierter Beruf auch, ne, dem man halt wirklich eigentlich wenig Wertschätzung beziehungsweise man sagt immer, ja, ich schätze deinen Beruf, aber man weiß halt nicht so genau, was dahinter steht, finde ich. Ne?
Und ist er vorurteilbehaftet?
Genau,
ja?
Das ist das richtige Wort. Ja.
Also er ist so, wir kellnern den ganzen Tag mit Urin.
Ja.
Auf Deutsch gesagt, genau. Das muss man ja mal aussprechen. Wir kellnern den ganzen Tag mit Urin und wir waschen hier eigentlich den ganzen Tag 24x7. Ja. 24x7 und alle erbrechen, alle haben Stuhlgang, alle haben Urin. Und wir füttern, die Leute füttern, finde ich ja eh ganz problematisch, den Ausdruck. Ja, aber das ist so eingeprägt. Genau. Aber da vergessen viele so das Zwischenmenschliche. Ja, also klar gehört eine Grundpflege oder das Essen anreichen der Bewohnern oder auch Ausscheidungen gehören zu Menschen. Ja, und da vergessen viele so dieses Zwischenmenschliche, was hier eigentlich passiert in der Altenpflege. Und ja, ich glaube, deswegen gibt es auch die vielen Leute, die sagen, ich könnte das nicht. Ja. Oh, ich kann das gar nicht. Mhm. Das geht nicht. Da ziehe ich sämtliche Hüte von dir. Du hast es nie versucht. Warum sagst du mir dann, du kannst es nicht?
Das stimmt. Also. Ist so.
Ja.
Aber eine enorme Hürde auf jeden Fall.
Ja, es ist eine totale Überwindung.
Also. Ja, die meisten Leute haben ja schon Probleme damit, andere Leute anzufangen. Also blöd gesagt, ist ja so. Also wer kommt sich überhaupt heutzutage noch so nah, sich zu berühren? Das merkst du ja schon beim Arzt.
Definitiv.
Ist direkt unangenehm. Und wenn du dann noch Leuten in den intimsten Bereich greifen musst, um die zu reinigen, dann ist...
Und dann halt freiwilliges soziales Jahr. Wie alt sind die?
Ja, ja.
14, 15, die haben noch mal mehr. 16, die haben noch mehr Berührungsängste. Ja, der ist, glaube ich, die sind gerade mit sich selbst sehr hormonell beschäftigt.
Ja.
Und dann noch mal sich auf irgendwie sowas einzulassen und sich auf andere Menschen einzulassen und einfach auch die Intimsphäre des Menschen einzudringen. Mhm. Von fremden Menschen auch noch.
Ja.
Oh,
Aber es würde auf jeden Fall sensibilisieren, muss
definitiv
man sagen. Ne? Das stimmt. Gut, also wir haben ja schon gesagt, ne, Nina Wagner ist dabei, sie möchte uns helfen, sie möchte auch die Pflegeversicherung noch mal etwas unterstützen und verbessern und ich denke, das würden wir uns auch alle wünschen. Hast du persönlich irgendeinen Wunsch oder irgendwas, was du noch anmerken möchtest heute hier im Podcast vielleicht?
Ich glaube, Wir haben eben schon so schön gesagt, man muss Vorurteile der Altenpflege gegenüber abschaffen. Man muss offener an die Altenpflege rangehen, ob das als Pflegekraft ist, ob ich die Ausbildung machen möchte oder vielleicht auch als angehörige Person. Weil viele würden sagen, niemals gebe ich meine Angehörigen, meine Mutter, mein Vater, mein Ehemann, meine Schwester, ja, wen auch immer, in eine Altenpflegeeinrichtung. Wir alle haben die Horrorstories gehört und wir alle haben sie im Fernsehen gesehen, wie Team Wallraff in Pflegeeinrichtungen war und Missstände aufgedeckt hat. Und ich glaube, es wäre wichtig, sich für alle gut beraten zu lassen und sich es einfach mal anzuschauen. Ja. Ich glaube, und solche Podcasts zu hören wie diesen hier.
Vielen Dank.
Einfach sich ein bisschen weiterzubilden und einfach mal Dinge oder andere Sichtweisen zu hören. Ich glaube, das würde ich erstmal allen mitgeben. Und vielleicht mehr Ehrenamt zu machen.
Auch wichtig. Ja.
Würde ich, glaube ich, auch so ein bisschen mit unterstützen.
Ja. Okay, sehr schön. Für alle, die heute reingehört haben, Justina von Kronstettenstift, hervorragende Pflegeeinrichtung für ältere Menschen. Also ich komme hier auch wirklich jeden Montag gerne her. Ich freue mich immer auch, wenn der Hendrik dann wieder aus Urlaub zurück ist. Vielen, vielen Dank an der Stelle, dass du uns echt einen tollen Einblick in deine Arbeit und in dieses Altenpflegeheim gegeben hast. Und ich glaube, damit haben wir
erstmal alles gesagt. Vielen Dank.
Ich danke euch. Dankeschön.
Dann vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, zur vielleicht. Ja, bitte. Ich bin dabei.
Also das war doch mal ein super Interview, oder Julia?
Ja, hat echt mega Spaß gemacht und hat uns echt nochmal, finde ich, auch einen ganz, oder uns allen, ne, einen ganz guten Einblick in die aktuelle Lage im Altenpflegeheim gegeben.
Und es war auch schon mein zweites Altenpflegeheim, in dem ich heute war. Ich habe ja auch schon den Opa besucht.
Ist doch schön.
So, wenn du sonst nichts mehr hinzuzufügen hast, würden wir jetzt nochmal kurz...
Ich habe aber noch eine Sache hinzuzufügen. Ach so, okay, gut. Was ich nämlich noch sagen wollte, was ich eigentlich ganz interessant fand, passend zur heutigen Folge. Ich war ja auch wieder auf meinem Routinebesuch im Altenpflegeheim gewesen und da war ich bei einem Bewohner gewesen, der unabhängig davon, dass wir irgendwie gesagt haben, dass diese Folge geplant ist, gesagt hatte, wie er wirklich auch explizit ausländische Pflegekräfte zu schätzen weiß. Weil er das echt toll findet, auch mit was für einem Engagement, die teilweise nochmal anders dran gehen als vielleicht Pflegekräfte hierzulande, ne? Die auch einfach vielleicht nochmal andere Impressionen, ne, Ideen, Gedanken mitbringen aus anderen Ländern. Und auch wenn manchmal die Kommunikation ganz schwer fällt, hat zumindest, weiß ich von ihm auf jeden Fall, dass er auch Freude daran hat, ne, zu helfen, hier Menschen zu integrieren.
Ja.
Und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken auch, ne, dass man auch, glaube ich, für so einen Bewohner oder als Bewohner auch sowas als eine Chance sieht, vielleicht nochmal Interaktionen zu haben, die man alleine zu Hause sicherlich nicht gehabt hätte. Ne?
Die man so vielleicht auch nie gedacht hätte, dass man sie mal haben wird.
Gespräche, Personen, die man kennenlernt.
Ja. Und ich denke, das ist ja auch das Erste, was man auch ein bisschen bei den Take-Home-Messages beziehungsweise Verbesserungsvorschlägen mitnehmen kann, ist ja einfach auch, ich finde es ja auch mal schwierig zu argumentieren, weil es ja immer noch ein großes Thema in der Gesellschaft ist mit der Migration. Und ich finde, es einfach ein super Beispiel ist, wo man einfach total erstens darauf angewiesen ist, dass die Leute noch freiwillig nach Deutschland kommen und zweitens, wo ja auch ein positives Beispiel für eine gelungene Migration ja immer wieder gezeigt wird. Ne, jeden Tag, wie du sagst, dann sprechen dich Bewohner an oder auch unser Opa hat jetzt, wie gesagt, fühlt sich jetzt auch nicht irgendwie da intimidated oder irgendwie eingeschränkt dadurch, dass da Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten, sondern es ist einfach schön zu sehen, dass da noch Leute arbeiten, mit Herzblut dabei sind und ich finde es immer eins auch meiner Lieblingsbeispiele, wenn jemand wieder irgendwas Negatives sagt in Bezug auf die Migration, dass wir da gerade in dem Bereich drauf angewiesen sind und dass es da einfach auch in großen Teilen gut funktioniert. Ja.
Ja.
Und ein weiteres Thema, was wir natürlich noch abwarten müssen in Bezug auf die Verbesserungsvorschläge, ist natürlich die Pflegereform. Das heißt, wir müssen auch hier natürlich nochmal ein bisschen Cliffhanger machen und gucken, wie es sich dann wirklich weiterentwickelt, was auch vielleicht bei Kostenzuschüssen auf die Menschen zukommt, weil ich glaube, es wird jetzt nicht billiger werden, denke ich mal. Und da ist ja immer noch ein Thema, was wir auch kurz im Interview angesprochen hatten, was ich mir nochmal angeguckt habe, ist ja immer diese Einführung von dem sozialen Jahr, ne? Und da ist es so, wenn man sich die Studien anguckt oder der Deutsche Pflegerat, der sich dazu auch mal geäußert hat, dann wird schon gesagt, dass es zwar eine gute Außendarstellung für diesen Pflegeberuf wäre. Also es würde einfach das sichtbarer machen. Die Leute würden damit mehr in Kontakt kommen und vielleicht damit auch positive Erfahrungen sammeln in dem Zusammenhang. Aber dass es am Endeffekt keine Entlastung geben würde durch das Fachpersonal. Also da wirst du jetzt durch einen FSJler oder durch ein soziales Jahr Absolventen wirst jetzt keine aktive Entlastung von der Manpower kriegen, ne? Mhm. Sondern du wirst, wenn dann eher ein bisschen Werbung für den Beruf, mehr Sichtbarkeit und vielleicht einen einfachen Einstieg dann für Pflegeberufe finden, aber eine sofortige Entlastung wird dadurch nicht erwartet.
Aber was man, glaube ich, schon sagen kann, es ist ein positiver Zugewinn und ich glaube, für jeden, der eben Bewohner auch selber ist, ist das eine enorme Bereicherung, auch nochmal so junge Menschen um sich zu haben. Ne?
Klar, auf jeden Fall.
Und auch auf der anderen Seite, weil das finde ich eigentlich auch noch einen ganz guten Gedanken, das habe ich nämlich letztens auch wieder gehört, als es hieß, dass ja die geschichtlichen Kenntnisse von der Jugend heutzutage ja deutlich schlechter geworden ist und ja, also bei Umfragen spooky Ergebnisse rausgekommen sind. Ich glaube auch, dass es eine Chance ist tatsächlich nochmal, um auch voneinander zu lernen. Ne?
Ja.
Also
nochmal den intergenerationellen Austausch zu kommen.
Zu fördern. Ist so. Ne?
Gut, und damit würde ich sagen, kommen wir zu unserem
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro.
Liebe Julia, wer kennt es nicht? Die Sommerpause. Viele Podcasts machen. Wir ja nicht. Und für mich ist immer persönlich eine schwere Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir gehen viele Podcasts immer in Sommerpause und ich habe da nichts zu hören und ich höre wirklich viel Podcasts. Wie sieht es aber an der True-Crime-Front aus? Um es nochmal mit gutem Englisch hier zu beenden. Machen die viele Sommerpause?
Exzellent.
Oder produzieren die durch?
Teils würde ich sagen, 50-50. Ja. Also die Großen machen auf jeden Fall auch ihre Sommerpausen. Es gibt immer viele Extras auch mit so Interviews und so. Da muss ich sagen, das mag ich gar nicht. Also da bin ich auch mal Lage der Nation, finde ich, das holt mich gar nicht ab, wenn man diese Interviews.
Finde ich immer ganz gut. Echt? Kommt drauf an.
Wirklich nicht.
Bisschen so Vertiefung von manchen politischen Bereichen. Aber wir haben auf jeden Fall, oder ich habe nochmal zwei Podcast-Tipps mitgebracht für alle, die auch nicht mehr wissen, was sie noch hören sollen. Einen Podcast-Tipp, den habe ich zwar geklaut von Fest und Flauschig, liebe Grüße an die Kollegen, aber ich finde es trotzdem nochmal empfehlenswert und zwar gerade für unsere Generation, und zwar von der ARD-Audiothek ist es, glaube ich, Helden unserer Kindheit, Elfie Donnelly und Peter Lustig. Und zwar wissen das viele wahrscheinlich da draußen nicht oder haben es vielleicht auch bei Fest und Flauschig gehört. Und zwar Elfie Donnelly ist die Erfinderin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und Peter Lustig ist halt Peter Lustig, also der Mann von Löwenzahn. Und die waren mal eine Zeit lang verheiratet und haben auch einen gemeinsamen Sohn. Und das ist, glaube ich, eine 6-teilige Podcast-Reihe. Ich habe schon alles gehört, wo das ein bisschen aufgearbeitet wird, deren ihre Geschichte und auch was für eine Überzeugung und so Lebensgeschichten dahinter den zwei Menschen stehen. Und ich fand es wirklich sehr empfehlenswert. Und ich muss auch sagen, das sind ja ganz viele Geschichten, die man sich ja auch angehört hat, die ja auch uns immer indirekt oder direkt ja auch geprägt haben. Also wir haben ja auch sowohl, sag ich mal, Löwenzahn-Computerspiele gespielt oder, keine Ahnung, Benjamin Blümchen-Kassetten noch und nöcher. Und das sind auch alles Sachen, da ist auch immer ein bisschen, also das sind schon reflektiertere Stories als jetzt nur Kindergeschichten, sag ich mal, die da erzählt werden. Und das fand ich wirklich eine gute Podcast-Reihe, die hat Spaß gemacht zu hören und auch natürlich eine gute Prise Nostalgie. Wer es ein bisschen in Anführungszeichen düsterer möchte und sich mit aktuellen Themen beschäftigen möchte, dem empfehle ich nochmal vom Deutschlandfunk Gesundheit Made by Kennedy. Das ist eine 3-teilige Podcast-Reihe, wer es noch nicht gehört hat. Robert F. Kennedy ist ja der neue Gesundheitsminister von Amerika unter Donald Trump und der ist ja ein großer Kritiker von Impfungen und generell von vielen, sag ich mal, grenzwertigen medizinischen Geschichten und da wird nochmal beleuchtet, was der für Überzeugung hat, wer da bei dem so in seinem Arbeitskreis mit drin ist und wie der halt langsam, sag ich mal, den Gesundheitsbereich von Amerika umbaut beziehungsweise auch ein bisschen aushöhlt und gerade was dann den Bereich Impfung halt anbelangt, auch einfach Fake News verbreitet auf höchster Ebene.
Das ist ja mal ein richtiger True Crime, würde ich sagen.
Das ist ein Real Crime.
Real Crime.
Das ist ein Live Crime, was da passiert. Mm. Aber gut, nicht, dass ich am Ende nicht mehr nach Amerika einreisen kann, falls die das hören. Sage ich mal lieber nichts mehr dazu. Also es war sehr interessant, sich das anzuhören. Ansonsten können wir ja auch im eigenen Sinn natürlich immer nochmal sagen, dass man vielleicht uns auch nochmal hören kann, oder Julia?
Unbedingt. Hören und sehen. Oder auch mit uns in Interaktion treten. Deswegen schreibt uns immer gerne für Fragen, Anmerkungen, Wünsche auch. Ich meine, auch heute unsere Folge war tatsächlich ein Hörerwunsch gewesen, schon vor längerer Zeit, ne, von einer ausländischen Pflegefachkraft, die noch ein paar Infos eben zur Altenpflege haben wollte. Ich hoffe, wir sind dem damit gerecht geworden. Also schreibt uns gerne bei Instagram ams-podcast, auch per E-Mail gerne auf messerschneidepodcast@gmail.com und vor allem bitte liken nicht vergessen. Das hilft uns so sehr und ich glaube, alle, die jetzt ja auch unseren Podcast jetzt schon länger hören, sind vielleicht ja auch motiviert, mit uns zusammen hoffentlich das Gesundheitssystem etwas zu verbessern. Und es sind die kleinen Stellschrauben, die man teilweise nur drehen muss, um das miteinander einfach zu verbessern und damit wir alle langfristig auch von unserem Gesundheitssystem profitieren und gesund bleiben. Ne? Also gerne ein paar Sternchen dalassen, egal wo. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wahrscheinlich am 14.8. wieder. Da geht es nämlich weiter mit dem nächsten spannenden Thema.
Das war Auf Messerschneide. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, folgt uns noch bei Instagram ams-podcast oder schreibt uns mal eine E-Mail auf aufmesserschneidepodcast@gmail.com. Sind wir hier für euch erreichbar. Ansonsten freuen wir uns natürlich über 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcast oder überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, bis bald. Bussi, Baba.